Also, meine Damen und Herren, ich möchte mich zuerst bei Professor Dr. Andrea, bei meinem geschätzten Kollegen Andreas Röder herzlich bedanken für die freundlichen Worte der Einladung, der Einleitung und auch für die Einladung hierher. Auch bei Herrn Wolfgang Faller und bei der Landeszentrale für politische Bildung von Rheinland-Pfalz für die Unterstützung des heutigen Abends und Ihnen allen, dass Sie heute Abend gekommen sind. Es ist eine große Freude, so viele Menschen hier zu sehen. Am frühen Vormittag des 28. Juni 1914, als der österreich-ungarische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seine Frau Sophie Chotek am Sarajevoer Bahnhof ankamen, um der Hauptstadt Bosniens einen feierlichen Besuch abzustatten, herrschte in Europa Frieden. Und hätte man die am besten informierten Staatsmänner des Kontinents an jenem Vormittag gefragt, wie groß sie das Risiko eines europäischen Krieges einschätzen würden, dann hätte die Mehrzahl von ihnen geantwortet, ein kontinentaler Konflikt sei in den letzten Monaten und Jahren unwahrscheinlicher geworden. Schließlich hatte man die Balkankrisen der Jahre 1912 und 13 überwunden, ohne einen großen Krieg auszulösen. Insofern verschärfte Spannung zwischen den europäischen Großmächten zu verzeichnen wäre, betraf diese die Verhältnisse innerhalb der zwei Bündnisse, nicht diejenigen zwischen Entente und Dreibund. Seitdem ich an der Foreign Office angestellt bin, schrieb Arthur Nicholson, ein führender Beamter der britischen Foreign Office, Anfang Mai 1914, seitdem ich an der Foreign Office angestellt bin, habe ich nie einen so ruhigen Seegang erlebt. 37 Tage nach diesem Besuch in Sarajevo befand sich Europa jedoch, das wissen Sie alle, in einem Krieg, der sich zu einem Weltkrieg ausarten sollte. Und dieser Weltkrieg ist mit Recht als die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet worden. Er verschlang vier große Reiche, das russische, das deutsche, das österreich-ungarische und das ottomanische Vielvölkerreich. Viel wichtiger, er verschlang auf seinen zahlreichen Schlachtfeldern die Leben 10 Millionen junger Männer, mindestens 10 Millionen junger Männer. Zu den in vielen Fällen verheerenden Verwundungen, die im visuellen Gedächtnis dieses Krieges eine bestimmende Rolle gespielt haben, gibt es bis heute keine zuverlässige Gesamtstatistik, aber die Schätzungen schwanken zwischen 15 und 21 Millionen. Aus diesem epochalen Desaster, schrieb der Historiker Fritz Stern, gingen die ganzen Katastrophen des 20. Jahrhunderts hervor. Der Aufstieg und Machtergreifung und die Machtergreifung des Faschismus in Italien ist ohne diesen Krieg kaum vorstellbar, ebenfalls die Oktoberrevolution im Russischen Reich. Zu einer Februarrevolution wäre es höchstwahrscheinlich irgendwann gekommen, also eine liberale Koalition, liberal-konservative Koalition, die die Macht übernimmt und insofern zu einer Konstitutionalisierung des Zarismus. Das haben alle Zeitgenossen vorausgesehen. Aber zur Oktoberrevolution der Bolschewiken und zu dem darauf folgenden russischen Bürgerkrieg, der wiederum weitere Millionen Menschenleben verschlang, wäre es wohl ohne diesen Krieg nicht gekommen. Auch der Siegeszug des Nationalsozialismus in Deutschland und damit auch nicht der Holocaust. Mein ehemaliger Cambridger Kollege Adam Tooze, nun an Yale University lehrend, schreibt zurzeit an einem Buch, dessen zentrale These lautet, dieser Krieg habe das gesamte internationale System aus den Fugen gehoben. Er spricht von einer Unhinging der globalen Politik mit fatalen Konsequenzen. Aus all diesem geht hervor, dass der Frage nach den Ursachen dieses Krieges ein besonderes, ja ein inhärentes Interesse zukommt. Ich bin leider, ich will Sie nicht enttäuschen, aber ich bin nicht der Erste, der das gemerkt hat. Die Debatte um die Entstehung dieses Krieges ist alt. Das hat Andreas Röder schon angesprochen. Ja, sie ist so alt wie der Krieg selbst, sogar älter. Denn das Argument darüber, wer schuld sei am Ausbruch dieses Krieges, fing an, bevor die ersten Schüsse gefallen waren. Und seitdem, und es ist erstaunlich, wie viele der Argumente in der Geschichtswissenschaft, in dieser großen Debatte, man auf den Lippen der damaligen Teilnehmer an der Krise von 1914 schon findet. Und seitdem hat sich ein jahrhundertlanges Gespräch unter den Historikern stattgefunden, ein breit gefächertes, internationales, differenziertes und vor allem sehr umfangreiches Schrifttum, ein literarisches Erbe, das in der Geschichtsschreibung, in der Geschichte der Geschichtsschreibung sozusagen wohl einmalig ist. Der amerikanische Historiker John Langdon hat in seinem 1991 bei Oxford University Press erschienenen Buch The Long Debate, ich meine, der Name sagt alles, geschätzt, es gäbe inzwischen 25.000 einschlägige Bücher und Artikel. Und die Schreibeflut hat seitdem nicht nachgelassen, eher im Gegenteil. Auch in den letzten Jahren sind wichtige Werke erschienen, die neue Einsichten bieten und neue Akzente setzen. Als die Schriftstellerin Rebecca West, Verfasserin einer sehr tiefsinnigen Studie zum Ort des Balkans in der europäischen Geschichte des frühen 20. Jahrhunderts, nach Sarajevo fuhr, um die Orte zu besichtigen, wo der Krieg ausgelöst wurde, ging sie mit ihrem Mann, oder präziser gesagt mit einem ihrer Männer, auf das Balkon am ersten Stock des Sarajevoer Rathauses, jenes Balkon, an dem der Erzherzog zum letzten Mal einen Blick über diese schöne Stadt warf, und sagte ihrem Mann: Ich werde nie verstehen, wie das alles gekommen ist. Es ist nicht, dass wir zu wenig wissen, es ist eher, dass wir zu viel wissen. Das war im Jahre 1937 und heute wissen wir viel, viel mehr. Wer sich an diesem Thema versucht, muss also mit skeptischen Fragen seitens der Kollegen und Kolleginnen rechnen. Warum schreibst du ausgerechnet über dieses Thema, lautet die typische Einwendung einer Kollegin in Cambridge, als sie erfuhr, dass ich an einem Buch zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges sah. Das ist doch alles bis zum Erbrechen aufgeklärt worden. Das ist ja eine Eigenart der Kollegen, vielleicht besonders in Cambridge. Gerade in dem Augenblick, wo man mit den Tücken eines komplexen Problems ringt, kommen sie mit raffinierten Zersetzungsparolen. Es gibt aber eine Antwort auf die Frage. Wir müssen natürlich eine finden. Die Debatte mag alt sein, aber das Problem, das hat Herr Faller auch angesprochen, das Problem, das ihr zugrunde liegt, ist noch frisch. Es ist heute in mancher Hinsicht sogar frischer als vor 20 oder 30 Jahren. In den 1970er Jahren, als ich als Schüler auf der Schulbank in Sydney zum ersten Mal diesem Thema begegnet bin, hatte sich um den Ausbruch des Ersten Weltkrieges ein gewisser Period Charm gesammelt, entwickelt. In den herrlichen Populärhistorien von Barbara Tuchman 1914 und The Guns of August, Bücher, die auch hierzulande viel gelesen wurden, in deutsche Übersetzung und noch werden, erschienen die Krisenjahre des Vorkriegs wie ein farbenreiches Historiengemälde. Tuchman stellte prächtige Uniformen, seltsame Sitten, exzentrische Persönlichkeiten liebevoll dar. Sie schilderte Lord Salisbury auf dem Weg zum britischen Unterhaus, auf seinem Dreirad sitzend, geschoben von seinem Valet James, wie er die kleinen Hügel, die sind auch sehr klein, in St. James Park mit flatterndem Frack herunterrollte. Sehr genau wurde auf die Willkürlichkeiten des Habsburger Hofetiketts eingegangen, auf die extravaganten Speisekarten bei Galadinés und überhaupt auf die monströse, das was John Röhl die monströse Spätblüte der kontinentaleuropäischen Hofkulturen genannt hat. Und es befestigte sich unbemerkt die Annahme, das seien wohl Menschen aus einer verschollenen und vielleicht auch totgeweihten Welt gewesen. Wenn ihre Helme mit riesigen grünen Straußfedern beschmückt waren, dann waren ihre Gedanken und Ideen, ihre Träume wohl auch mit solchen Ornamenten ausgestattet. Das seien keine Zeitgenossen gewesen, sondern geistrige Menschen, Ideen und Argumente, die mit der heutigen Welt wenig gemein haben. Wirft man jedoch erneut ein Auge auf die Ereignisse der Sommerkrise 1914 und das von unserem Standpunkt des anbrechenden 21. Jahrhunderts heraus, ist man doch erstaunt von der rohen Modernität des Geschehens. Die Krise fing nämlich an mit einem Autokorso. Vergegenwärtigt man sich das Bild der Wagen auf dem Appellkai am 28. Juni, fühlt man sich an Dallas im November 1963 erinnert, vor genau 50 Jahren. Ausgeführt wurden die Morde durch eine Gruppe von Selbstmordattentätern, und zwar im wörtlichsten Sinne, denn die jungen Männer, die sich in Sarajevo versammelten, um den Thronfolger niederzustrecken, waren nicht nur mit Bomben und Pistolen ausgestattet, sondern auch mit Zyankali, mittels dessen sie laut Anweisung nach Erledigung ihrer Aufgabe sich das Leben nehmen sollten. Und diese sieben jungen Männer wurden radikalisiert durch ein irredentistisches, ja terroristisches Milieu, welches durch einen regelrechten Todeskult gekennzeichnet war, durch eine quasi religiöse Verherrlichung der Selbstaufopferung, der Rache und des Attentats. Ich will wie eine Fackel brennen für mein Volk, schrieb der verstorbene Selbstmordattentäter Bogdan Jerajic, der sich, oder möchte gern Attentäter, hat sein Ziel nicht getroffen, der sich 1910 nach einem verfehlten Attentat auf den österreichischen Landeschef von Bosnien das Leben nahm. An den letzten Abenden vor dem Sarajevoer Attentat hielten sich Gavrilo Princip und Čabrinović, Nedjeljko Čabrinović, am Grab Jerajics auf. Ja, sie legten sogar Blumen dorthin. Wenn auch die österreichischen Gerichtsprotokolle etwas bösartig bemerkten, diese Blumen seien nicht eigens für Jerajic gekauft, sondern von anderen Gräbern im selben Friedhof geklaut worden. So sind die Österreicher, deswegen schätzen wir sie so. Sie merken sowas. Jedenfalls sagt dieses wiederholte Aufsuchen des Grabes eines selbstgetöteten Attentäters viel über die Kultur der identistischen Untergrundnetzwerke aus. Als ich auf der Schule von diesen Einzelheiten erfuhr, erschienen mir diese Jungen sehr fremde, unverständliche Gestalten, fest eingeschlossen in einer fernen Vergangenheit. Heute ist uns jedoch aus naheliegenden Gründen die Figur des Selbstmordattentäters gar nicht mehr so fremd. Auch in anderer Hinsicht haben sich unsere Perspektiven auf die damaligen Ereignisse verschoben. Der Angriff auf die zwei Türme des World Trade Center in New York machte uns auf die gestaltende, verwandelnde Kraft eines Ereignisses, eines Terroraktes aufmerksam. Ereignisse sind manchmal bei den Historikern etwas aus der Mode gefallen. Nicht? Also Ereignisse sind nicht immer das Brot und die Butter der Zunft gewesen. Aber sie können doch wichtig sein. Und das ein Beispiel war natürlich dieser Terroranschlag auf die zwei Türme. Auch wenn wir in solchen Ereignissen den Ausdruck tiefer, längerfristiger historischer Prozesse erkennen. Und nach den jugoslawischen Kriegen, meine ich, der 1990er Jahre, sind wir vielleicht weniger geneigt als zuvor, die bisweilen mörderische Energie des damaligen balkanischen Nationalismus zu übersehen. Wir sehen in ihm einen eigenständigen geschichtlichen Faktor. Dass Serbien ein passives Opfer der historischen Handlungen, ein Zuschauer allein in den großen Zeitgeläufen des Vorkrieges gewesen sei, erscheint uns heute eher unglaubwürdig und eben nicht, weil wir die serbischen Vergangenheit vom Massaker von Srebrenica her zurückinterpretieren, sondern ganz umgekehrt, weil wir durch die neueste Geschichte sensibilisiert sind für Aspekte des damaligen Geschehens, die bisher aus verschiedenen Gründen aus unserem Bild der Ereignisse ausgeblendet wurden. Die Sommerkrise des Jahres 1914 mag in einer größeren zeitlichen Entfernung von uns stehen, sie ist uns aber in mancher Hinsicht näher als vor 10, 20 oder 30 Jahren. Nur langsam ist es uns klar geworden, was das Ende der bipolaren Stabilität des Kalten Krieges für die Entwicklung des globalen geopolitischen Systems bedeutet. Wir befinden uns, wie die Zeitgenossen vom Jahre 1914, in einer gefährlichen, multipolaren Welt, gekennzeichnet durch das Neben- und Gegeneinander eines ermüdenden und vermeintlich im Niedergang begriffenen Weltreichs und einer emporstrebenden Weltmacht, die mit ihrem ungestümen Rütteln am globalen Mächtegefüge in manchen Hauptstädten für Unruhe sorgt. Auch in dieser Hinsicht sind die Staatsmänner von 1914 unsere Zeitgenossen. Und diese Verschiebungen der Perspektive sind für uns als Historiker und Historikerinnen eine Herausforderung. Sie drängen uns, die Entstehung dieses schrecklichen Krieges mit frischen Augen anzusehen. Diese Herausforderung anzunehmen heißt mitnichten, und das möchte ich wirklich betonen, durch mutwillige Aktualisierungen, also durch einen vulgären Präsentismus, die Vergangenheit für heutige, womöglich politische Bedürfnisse brauchbar zu machen. Es heißt nur, von unserem verwandelten Standpunkt zu profitieren, nicht das, was schon entdeckt und schon erkannt worden ist, zu verleugnen oder einseitig zu revidieren im Sinne eines radikalen Revisionismus, sondern diejenigen Aspekte des Geschehens, die nun durch unseren Standpunktwechsel ins Licht gerückt sind, anzuerkennen und in unsere Argumente, in unser Verständnis einzuarbeiten. Und zu den lange vernachlässigten Aspekten der Kriegsentstehung gehörte der balkanische und insbesondere der serbische Kontext des Konfliktes. In meinem Buch zu diesem Thema habe ich natürlich versucht, meines Erachtens verschiedene unterbeleuchtete Aspekte der Kriegsentstehung in die Analyse mit einzubeziehen. Die chaotische Struktur der Entscheidungsfindung zum Beispiel in den damaligen europäischen Exekutiven, den Einfluss globaler Machtverschiebungen auf die äußere und innere Gestaltung der europäischen Bündnisse, die Auswirkungen des italienischen Angriffs auf Libyen im Jahre 1911 und viele andere mehr. Aber heute Abend möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf den balkanischen Kontext des Geschehens richten. Also verzeihen Sie mir, dass wir jetzt kurz untertauchen, sozusagen die Wege der Balkanpolitik. Es dauert nicht so lange, dann sind wir wieder raus. Serbien nimmt einen etwas widersprüchlichen Platz ein in der Literatur zum Kriegsausbruch. Dass Österreich und Serbien die ersten Kontrahenten waren, dessen Streit den kontinentalen Krieg auslösten, war natürlich schon immer klar. Trotzdem wird Serbien in der Geschichtsschreibung zum Kriegsausbruch in der Regel marginalisiert. Es spielt zwar eine zentrale Rolle in der Literatur zu den Sarajevoer Attentaten, wie könnte das anders sein, aber die Untersuchungen zu diesem Spezialthema richteten ihr Augenmerk in der Regel hauptsächlich auf kriminalistische Fragen. Zum Belgrader Hintergrund der Morde, zur Rolle serbischer Beamten, insbesere des berüchtigten APIS, Chef des serbischen militärischen Nachrichtendienstes, in der Verschwörung und zum Vorwissen oder nicht der sonstigen serbischen Regierung, insbesondere des Premierministers Nikola Pašić. Aber diese Spezialdebatte, diese Spezialliteratur zu Serbien und zu den Attentaten hat auf die Gesamtdebatte zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges einen überraschend geringfügigen Einfluss gehabt. Die Wurzeln dieser Entkoppelung zwischen dem Attentat und der Krise von 1914 liegen zum Teil in der Logik der Krise selbst, die am Anfang sehr eng auf das Sarajevoer Geschehen fokussiert war, sich jedoch bald ausbreitete und sozusagen in eine geopolitische Phase eintrat, in der die engeren balkanischen Ursprünge des Konfliktes schnell in Vergessenheit gerieten. Niemand, schrieb der US-amerikanische Diplomat Hugh Gibson in Brüssel am 2. August 1914, niemand scheint sich heute noch daran zu erinnern, dass vor einigen Tagen Serbien in dieser Affäre die Starrolle spielte. Serbien scheint sich hinter die Kulissen versteckt zu haben. Und das hat lange nachgehalten, weil in einer Debatte, die sich vorwiegend auf die sogenannte große Politik der europäischen Kabinette fokussiert war, das Attentat zu Sarajevo oft zu einem bloßen Vorwand für lang gehegte Kriegspläne der Mittelmächte herunterstilisiert worden ist. Beziehungsweise, es hieß sogar, manchmal ist es bei deutschen Sätzen so, man weiß am Anfang nicht, wie das mit dem Verb enden soll. Und, oder wie Mark Twain mal gesagt hat, bei einem deutschen Satz ist es so, man springt in den Fluss und kommt am Ende raus mit dem Verb zwischen den Zähnen. Gut, es hieß sogar neulich in einem ausgezeichneten Buch von zwei amerikanischen Kollegen, beides große Kenner des Stoffes, zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges, und ich zitiere, "The killings at Sarajevo by themselves caused nothing. It was the use made of this event that brought the nations to war. Die Morde zu Sarajevo haben an sich gar nichts ausgelöst. Erst die Ausbeutung dieses Ereignisses hat die Nation und die Ausnutzung dieses Ereignisses hat die Nationen in den Krieg geführt." Abgesehen von der tautologischen Logik dieser Behauptung, denn welches Ereignis löst an sich etwas aus, stellt diese Darstellung eine grobe Unterschätzung der Schockwirkung der Morde auf die politischen Eliten Österreich-Ungarns dar. Man verkennt damit die Brisanz dieses gezielten und mit symbolischem Sprengstoff überladenen Angriffs auf das, was man in der Wiener Presse damals die habsburgische Staatsidee nannte. In meinen kurzen Bemerkungen heute Abend möchte ich also die Fragen zur serbischen Mitwissenschaft, zur Mitverantwortung, Fragen, die meines Erachtens sowieso schon weitgehend geklärt worden sind, zu einer Seite legen und den Rahmen der Analyse etwas breiter fassen, um den Ort Serbiens im geopolitischen Kalkül der russisch-französischen Allianz und überhaupt der Entente-Mächte näher zu bestimmen. Und ich möchte drei kleine Episoden, drei Kausalitätsfragmente aufgreifen um die Verbindungen zwischen Serbien als Gegenstand in den damaligen internationalen Beziehungen und der Entstehung und Verschärfung der Sommerkrise vom Jahre 1914 besser zu erfassen. In der ersten Episode geht es um die wachsende Bereitschaft innerhalb des französisch-russischen Bündnisses in den letzten zwei Vorkriegsjahren, einen Krieg balkanischen Ursprungs in Kauf zu nehmen, das heißt einen balkanischen Lokalkonflikt als Casus Föderis anzusehen. Zweitens geht es um die zunehmende Fokussierung der russischen Außenpolitik auf Serbien und die Verteidigung serbischer Interessen. Und das dritte Kausalitätsfragment bezieht sich auf französisch-russische Reaktionen auf die Sarajevoer Attentate. Wie haben die Franzosen und die Russen auf dieses Ereignis reagiert? Fangen wir also an mit einer Unterhaltung, die zwischen Oberst Ignatjew, dem russischen Militärattaché in Paris, und Alexandre Millerand, dem französischen Kriegsminister, am 19. Dezember 1912 in Paris stattfand. Damals befand sich Südosteuropa im Bann der balkanischen Winterkrise 1912-13. Im Oktober, als der erste Balkankrieg losbrach, hatte Russland entlang der galizischen Grenze, also der Grenze zu Österreich-Ungarn, seine Truppenstärken massiv verstärkt. Um Österreich von einem eventuellen Eingriff in den sich schnell ausbreitenden Balkankrieg abzuschrecken. Die Österreicher reagierten mit Gegenmaßnahmen und es kam zu einer potenziell gefährlichen Eskalation. Vor diesem Hintergrund der Eskalation im Südosten Europas spielte sich die Unterhaltung zwischen Millerand und Ignatjew in Paris am 19. Dezember ab. Ich zitiere aus dem Brief, den der russische Attaché für seinen Vorgesetzten, Generalstabschef Jakob Chilinski, verfasste. Ignatjew erzählt, Millerand habe ihn gefragt, was seiner Meinung nach das Ziel der österreichischen Maßnahmen sei. Warum machen die Österreicher? Warum erhöhen sie die Truppenstärken? Darauf habe Ignatjew geantwortet, Vorhersagen in dieser Frage sind schwierig, aber bisher sind die österreichischen Maßnahmen gegenüber Russland ohne Zweifel defensiven Charakters gewesen. Also eine sehr vorsichtige Antwort auf die Frage Millerands. Darauf antwortete Millerand jedoch, ich zitiere, gewiss, aber meinen Sie nicht, dass Österreichs Verhalten Russland geradezu herausfordert, Krieg zu erklären? Ignatjew antwortete, er könne diese Frage nicht direkt beantworten, fügte aber hinzu, ich weiß, dass wir weder einen europäischen Krieg wünschen, noch bereit sind, irgendwelche Schritte zu unternehmen, die eine europäische Konflagration provozieren könnten. Darauf gab Millerand eine bemerkenswerte Antwort. Ich zitiere, so, das heißt, Sie werden Serbien im Stich lassen. Das ist natürlich Ihre Sache, aber es soll niemand behaupten, dass dies an uns liegt. Wir sind bereit. Und es steht da in dem Brief von Ignatjew, Migatovi, wir sind bereit. Millerand schien, laut Ignatjews Brief, beunruhigt von seinen zurückhaltenden Antworten auf die Fragen des französischen Ministers. Es ging nicht nur, hatte Millerand betont, um Albanien oder die Serben oder Durazzo, es ging ja um die Gefahr einer österreichischen Hegemonie auf dem Balkan. Eine Entwicklung, sagte Millerand, die russische Regierung kaum mit gefaltenen Händen entgegensehen könne. Es steckt ja etwas Erstaunliches in diesen waghalsigen Parolen des französischen Kriegsministers. Millerand war ein allgemein geachteter sozialistischer Parteipolitiker, bekannt für seinen Einsatz in bildungspolitischen, sozialstaatlichen und arbeiterrechtlichen Fragen. Im Bereich Außenpolitik hatte er herzlich wenig Erfahrung.